Stell dir vor, du sitzt im Bewerbungsgespräch und die Personalerin fragt dich, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Du hast den Satz schon 100 Mal in irgendwelchen Bewerbungsratgebern gelesen, aber trotzdem stolperst du irgendwas von Weiterentwicklung, die Verantwortung übernehmen. Oder aber du bekommst deinen ersten Arbeitsvertrag und schaust auf 12 Seiten Juristendeutsch. Probezeit, Kündigungsfristen, Versetzungsklauseln. Was bedeutet das alles eigentlich? Und darfst du wirklich nachfragen, ohne gleich als schwierig zu gelten?
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Hi, ich bin Katrin und das hier ist Lifehacks. Der Podcast über alles, was das Leben eben so fragt. Heute geht's um das Thema Berufseinstieg. Aber nicht um die üblichen Tipps wie, naja, schreib halt eine gute Bewerbung oder zieh dir was Schickes an. Nein, heute sprechen wir über das, was wirklich passiert. Wie funktioniert Recruiting aus Sicht der Personaldienstleister? Welche Fragen dürfen die eigentlich stellen und welche nicht? Und wie navigierst du durch deinen ersten Arbeitsvertrag, ohne dich über den Tisch ziehen zu lassen? Ich habe mir dafür 2 absolute Profis eingeladen. Henrik Saborowski ist seit über 20 Jahren im Recruiting unterwegs und weiß genau, was in den Köpfen von Personalern vorgeht. Und Ute Blindert, sie berät Menschen dabei, wie sie ihre Karriere strategisch aufbauen können. Die beiden geben uns heute Antworten auf die Fragen, die viele haben, aber vielleicht selten laut aussprechen. Was passiert denn wirklich mit meiner Bewerbung? Wie finde ich raus, ob ein Unternehmen zu mir passt? Und wie bereite ich mich auf Vorstellungsgespräche vor, ohne dabei meine komplette Persönlichkeit zu verbiegen? Also, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein Getränk und lass uns gemeinsam durch diesen Bewerbungsdschungel navigieren. Bevor wir darüber sprechen, was nach dem unterschriebenen Arbeitsvertrag kommt, lass uns auch erstmal über den Weg dahin reden. Denn die meisten Bewerbungstipps sind ja doch ziemlich oberflächlich. Was passiert denn wirklich, wenn deine Bewerbung bei einem Personaldienstleister landet? Worauf achten die überhaupt? Henrik, du suchst ja auch BerufsansteigerInnen für deine Kunden.
Das ist eigentlich vom Alter unabhängig. Also es kommt halt auf die Position drauf an. Also meine Kunden haben dann bestimmte Vorstellungen, ne? Die sagen zum Beispiel, ich suche jetzt hier Absolvent für Trainee in der Fahrzeugentwicklung oder sowas, ne? Und dann sagen die, sonst muss ein Ingenieur, Ingenieurin sein, muss schon mal ein Praktikum gemacht haben irgendwie oder zumindest ähnlich, also technisch affin und so. Und dann suche ich halt nach Werdegängen, die das beinhalten. Also eigentlich suche ich dann nach Keywords, nach Schlüsselbegriffen, Fahrzeugentwicklung dann zum Beispiel, ne? Oder halt Controlling oder so und gucke mir dann die Profile an, die ich finde und versuche mir da irgendwie einen ansatzweise ein Bild zu machen und dann kontaktiere ich die Leute.
Und da gibt es aber, also es kommt dann immer ganz drauf an, was deine Kunden von dir eben in dem Moment möchten.
Genau. Also ich habe viel in der Strategie- und Managementberatungsszene gearbeitet. Da war immer ganz wichtig, gute Noten. Ne? Und dann gab es halt auch so die Elite-Unis, KIT, Uni Mannheim, München und sowas, RWTH Aachen. Wenn da einer studiert hat und dann hat er noch vielleicht in seinem Xing-Profil die Note 1,3 stehen oder so, dann war das also quasi schon mein Beuteschema. Ne? Aber dann gibt es halt auch Profile oder Jobs. Da ist das völlig egal, was man studiert hat. Und dann ist die Note völlig egal.
Hast du denn da Tipps, auf was man da achten kann als Bewerberin?
Ja, das ist schwierig. Also weil es gibt halt so viele schlechte Interviewerinnen, dass du dich eigentlich fast gar nicht auf so viel Wahnsinn vorbereiten kannst. Also es ist jetzt ein bisschen fies, ein bisschen schwarz-weiß, aber tendenziell ist es schon so. Es gibt ja, wenn du dir mal so die Bewerbungsratgeber anguckst, gibt es ja immer noch diese Fragen, ne? Wo sehen sie sich denn in 5 Jahren, was sind ihre Stärken und Schwächen? Und dann kannst du halt in den Bewerbungsratgebern lesen, was du darauf antworten solltest. Diese Fragen auch, ne, wenn sie ein Getränk wären, welches wären sie denn dann und so, das ist so ein Müll, ja, also eignungsdiagnostischer absoluter Müll. Aber irgendwie lieben viele Führungskräfte das, weil sie auch sonst nicht wissen, was sie fragen sollen.
Es gibt ja immer wieder so Sachen, auf die muss man eigentlich nicht antworten als Bewerberin. Ist das eine Legend oder ist es wirklich so und welche sind das dann?
Also zum Beispiel, ob du schwanger bist, ne? So, dass auch die Frage nach der Familienplanung, die ja auch immer nur Frauen gestellt wird, ne? Also musst du auch nicht beantworten. Ist diskriminierend, also die Frage darf nicht gestellt werden eigentlich.
Zu wie viel Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität würdest du denn da raten? Im besten Moment sagt man natürlich 100%, entweder die wollen dich oder nicht. Jetzt hast du zeitgleich aber auch gesagt, ja, also man muss auch schon ein bisschen schauen, dass man nach den Regeln spielt von den Leuten, wo man eben arbeiten möchte. Gibt es jetzt was, wo du die Grenze ziehen würdest?
Also wer von uns ist denn 100% authentisch? Also, sorry, ja. Es gibt gesellschaftliche Konventionen. Wenn ich in einer Gruppe mit 10 Leuten stehe, pupse ich nicht in den Raum. So, mache ich einfach nicht, ja. Auch wenn es authentisch wäre, so als Beispiel, ne. Es gibt Benimmregeln und so, ne, soziale Strukturen oder Regeln und so. Für mich ist das immer so die Gratwanderung zwischen, ich darf mich nicht verbiegen, ja, aber ich muss halt auch gucken, wo vergebe ich mir vielleicht eine Chance, wenn ich jetzt hier zu klar bin.
Gut, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Henrik hat uns gezeigt, wie Recruiting funktioniert. Aber wie findet man überhaupt heraus, was man machen will? Ute, lass uns mal ganz persönlich anfangen. Was war denn dein erster Job?
Ja, mein erster Job war, dass ich in einem Verlag gearbeitet habe und die haben Magazine hergestellt für Absolventen und Absolventinnen. Karriereführer hieß das. Das wurde an Hochschulen bundesweit verteilt, noch so richtig in Papier. Eingestiegen bin ich dann 99 und da hat sich natürlich in dem Gebiet super viel gewandelt.
Wusstest du denn sofort, was du machen möchtest, nachdem du soweit warst?
Ich wusste auf jeden Fall, also vielleicht mal, um so ein bisschen vorzugreifen. Also ich habe Fächer wie Islamwissenschaft, Geschichte und Soziologie studiert. Und das ist jetzt nicht so ganz klassisch, dass man weiß irgendwie, okay, ich studiere BWL und ich gehe in eine Bank. Oder ich studiere Maschinenbau und gehe in mein Maschinenbauunternehmen. Das Gute daran ist aber, dass man eigentlich so alles machen kann oder vielleicht nichts. Aber tatsächlich sind die Aussichten ziemlich gut für GeisteswissenschaftlerInnen. Ich wusste immer, dass ich gerne was machen will, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Und ich mag es auch gerne, Wissen weiterzugeben.
Was rätst du denn BerufseinsteigerInnen, wenn die so vor der Wahl stehen? Also worauf sollen die achten? Geht es in erster Linie darum, was zu machen, was Zukunft hat? Dass man sagt, mach deine Ausbildung, dann hast du schon mal was in der Hand. Ich glaube, den Satz von den Eltern kennt jeder. Oder würdest du sagen, es ist wichtiger, was zu machen, was dir Spaß macht? Oder was einfach eine sichere Bank ist? Also was würdest du jetzt einem jüngeren Ich raten in dem Szenario?
Es kommt ja so ein bisschen drauf an, was bin ich für ein Typ? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Typ bin, der sehr sicherheitsorientiert ist, dann ist es womöglich keine gute Idee zu sagen, mach dich von Tag 1 an selbstständig zum Beispiel. Wenn jetzt jemand sehr frei ist oder sehr kreativ ist, dann vielleicht zu gucken, wo hast du Optionen, das mit einzubringen. Und eine Sache, die ich immer gemacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Workshops gegeben habe für Studierende, um darüber nachzudenken, was könnte denn so ein Jobeinstieg für mich sein, immer eher zu gucken, welches Unternehmen könnte auch zu mir passen. Und da habt ihr natürlich heute einen irren Vorteil, weil ein Hoch auf den Fachkräftemangel, ihr könnt euch tatsächlich eure Jobs ja mehr oder weniger aussuchen, also sich wirklich auch zu trauen, sich bei Unternehmen zu bewerben, die jetzt irgendwie, man denkt so, vielleicht habe ich gar keine Chance. Einfach probieren, weil selbst wenn es nicht klappt und du, weiß ich, vielleicht nur bis zum zweiten Interview kommst, dann ist auch schon ein Erfolg und man lernt immer was. Und das halte ich eigentlich so für das Wichtigste.
Das ist ja so ein Szenario, vor dem viele Angst haben. Ne? Jetzt mache ich meine Ausbildung, ich habe einen Job bekommen für meine Ausbildung und merke nach einem halben Jahr, oh, das ist gar nicht meins. So, also das war für mich beispielsweise immer so das Horrorszenario. Ich dachte mir, ich muss das durchziehen, weil eine abgebrochene Ausbildung, bis ich dann eine neue finde, dann also ist das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Höre ich jetzt richtig raus, dass du sagst, naja, aber fürs Aushalten gibt's keinen Preis. Wenn es nicht deins ist, such dir was anderes.
Ja, also ich finde, es ist halt so beides, ne? Also vielleicht auch mal zu gucken. Aber du merkst halt so nur noch in einem halben Jahr, irgendwie schlepp mich da nur so jeden Tag hin. Man kann da natürlich auch nochmal überlegen, gibt es so ein bisschen, es gibt vielleicht womöglich am Anfang so eine Honeymoon-Phase. Es macht so, alles ist toll und es ist neu und ich kriege mein eigenes Geld, ne? Und dann mal zu sagen, ja, auch im Honeymoon gibt es vielleicht irgendwann so eine Phase, wo es irgendwie nicht so toll läuft. Und da sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, was finde ich richtig gut und was finde ich richtig doof? Gibt es von dem, was doof ist, kann ich daran was ändern?
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es war erfolgreich, also die finden mich gut. Ich kriege jetzt als Berufseinsteigerin, ich komme aus der Uni oder aus der Schule, meinen ersten Arbeitsvertrag. Ich habe vielleicht, ist der erste Vertrag meines Lebens, den ich wahrscheinlich in der Hand halte. Worauf sollte ich denn bei sowas achten?
Also erstmal solltest du dir darüber klar werden, dass ein Arbeitsvertrag kein Liebesbrief ist, sondern ein juristisches Dokument, das meistens sehr formell und unsexy geschrieben ist. Davon solltest du dich nicht beeindrucken lassen oder verwirren lassen oder sowas. Guck auf das Thema, ne? Urlaubstage, Wochenarbeitszeit, ne? Ist das drin, was ihr vereinbart habt? Ist auch das Gehalt drin, das ihr vereinbart habt? Und gibt's irgendwelche Klauseln, die euch komisch vorkommen? Dann fragt da mal nach. Und das könnt ihr übrigens auch die Arbeitgeber fragen, ne? Also gute Arbeitgeber sagen auch, also ich schicke Ihnen jetzt den Vertrag und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte und ich beantworte Ihnen da alles. Aber ja, also die großen Dinge, Kündigungsfrist auch, ne? Was habt ihr dann da vereinbart? Also ich hatte mal, einfach um dir mal die Dramatik auch da so ein bisschen, also aus der eigenen Praxis mal zu schildern. Bei einem Kunden war ich als Interimer und da haben wir einen Teamleiter gesucht und hatten da einen Kandidaten. Beide Seiten wollten und der bekommt dann den Arbeitsvertrag. Und dieser Arbeitsvertrag, das war eine große Beratung, war halt extrem formell und ja einfach juristisch geschrieben. Und seine Bekannten hatten ihm vorher gesagt, wie, du willst bei dieser großen Beratung, das sind doch alles Halsabschneider und Verbrecher, da willst du anfangen. Und dann liest er diesen Arbeitsvertrag mit diesem Eindruck, das sind ja alles Halsabschneider, und bekommt alles, was da drin steht, in den falschen Hals. Mit dem Ergebnis, dass er sagt, die wollen mich hier über den Tisch ziehen, und schreibt eine bittere Brand-E-Mail an den Personalberater damals, ja, der ihn da vermittelt hat, und sagt, was ist das denn hier für ein Haufen, und da unterschreibe ich ja niemals und so. Ja, der hat sich einfach verrannt. Wir haben dann ihn zum Gespräch gebeten und haben wir ihm jede Klausel, die er da irgendwie komisch gelesen hat, erklärt. Der wurde immer kleiner und hat dann gesagt, oh, glaube ich, habe da ein bisschen überreagiert. Das habe ich alles falsch verstanden, ja, oder interpretiert. Wir haben gesagt, ja, jetzt kannst du ja trotzdem bei uns anfangen. Dann hat er gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Ich habe euch so schlecht gemacht bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Wenn ich jetzt bei euch anfange, nimmt mich keiner mehr ernst.
Aber bevor es überhaupt so weit kommt, jetzt sagen wir mal, ich habe meine Bewerbung geschrieben und werde eingeladen zu einem Interview oder zu einem Bewerbungsgespräch. Was sind denn da so typisch knifflige Fragen, die einem da entgegenkommen, auf die man sich gut vorbereiten kann? Ich kenne nur dieses, ja, was sind denn Ihre Schwächen? Und dann kommen Leute, also mit dieser Antwort, die dann so eine halbe Stärke ist, ich bin eigentlich zu perfektionistisch. Das kann ja eigentlich keiner mehr hören von der Personalabteilung, nehme ich mal an.
Ja, und das sollte auch, sagen wir mal, in einer guten Personalabteilung auch nicht als Frage auftauchen. Das werden die wahrscheinlich ein bisschen anders umkleiden. Was ich empfehlen würde, ist, wenn die Unternehmen es einem nicht sagen, dann vielleicht tatsächlich mal nachzufragen, was kommt denn beim Auswahltag oder beim Vorstellungsgespräch, was brauchen Sie denn da von mir? Soll ich was mitbringen? Also man kann das ja auch so ein bisschen einkleiden. Werden sicher so Sachen kommen wie so ein Einstellungstest. Auch da ist ein Vorteil wahrscheinlich heute, dass die Anforderungen wahrscheinlich nicht mehr ganz so heftig sind wie noch vor Jahren. Oft gibt es sowas wie, dass man sich selber vorstellen soll, ne, in so einer Selbstpräsentation. Und manchmal sagen die das auch, es kann aber auch gut in einem Vorstellungsgespräch mit drin sein. Das würde ich tatsächlich ein bisschen vorbereiten, weil sonst fängt man womöglich, weil man ein bisschen unsicher ist beim, weiß ich, bei der Grundschule an und kommt dann gar nicht zum Wesentlichen, weil man vielleicht nur so 5 bis 7 Minuten hat.
Also ich finde auch Authentizität ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also ihr müsst euch vorstellen, dass diese PersonalerInnen, die sehen von jedem einzelnen Bewerber oder Bewerberin, die einladen, eine PowerPoint-Präsentation. Wenn ihr dann die einzige Person seid, die es anders macht, dann bleibt man schon mal im Gedächtnis. Wenn man dann auch noch versucht, nicht so glatt zu sein, also sind nur meine Erfahrungen, sondern wirklich sagt, hey, hier und hier fehlen mir die Erfahrungen, aber da kann ich was vorweisen und hier habe ich extrem Lust, mich da einzulesen. Also einfach so ein bisschen ehrlich sein, macht eigentlich auch immer einen guten Eindruck.
Und was vielleicht auch noch wichtig ist, scheut euch nicht zu überlegen, was bringe ich noch zusätzlich mit? Weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel, man kommt vielleicht aus der Schule gerade raus, hat vielleicht sein Abi gemacht oder man hat sein Studium gerade fertig, gut, da hat man natürlich schon meistens ein bisschen was an der Erfahrung gesammelt. Die meisten denken dann so, ja, ich habe ja noch nichts gemacht. Wenn man dann aber ein bisschen weiter fragt, dann kommt sowas wie, da hat jemand irgendwie zusammen mit einem Kumpel eine kleine Eventagentur aufgebaut und hat irgendwie so eine kleine Mini-Konzertreihe irgendwo veranstaltet. Oder man hat sich irgendwie in seiner Kirchengemeinde engagiert. Auch das darf dann natürlich damit rein. Und das sind natürlich auch Dinge, wo ihr Sachen, also wo es einfach Sachen zu erzählen gibt, wo man auch mal sagen kann, ja, wir haben gedacht, wir könnten irgendwie eine Box bauen und könnten günstiger sein als der Anbieter, der schon seit 3 Jahren auf dem Markt ist. Wir könnten günstiger und besser sein und haben dann schmerzhaft festgestellt, irgendwie ist nicht so. Das heißt, man ist gescheitert, aber es ist halt voll die gute Story.
Was würdest du jetzt sagen? Also ich stelle mir jetzt meinen Traumberuf vor, der ist Rechtsanwältin in so einem Eckbüro irgendwo in einer großen Stadt, in einem Skyscraper, so Suits-mäßig. Jetzt weiß ich, außer, naja, ich muss wahrscheinlich Jura studieren, ja gar nicht genau, wie ich da hinkomme. Wäre es jetzt eine Idee, wenn ich eine KI frage, so hey, das würde ich gerne werden, skizziere mir den Weg dahin. Also meinst du, das ist verlässlich, dass die anderen sagt, naja, also da musst du erstmal, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das ein Weg, den ich beschreiten möchte oder ist das eine Quatschidee?
Ich glaube, die KI ist eine ziemlich gute Idee. weil das Wissen ist alles da draußen. Ne? Also du kannst jetzt auch das Internet durchlesen und durchforschen, aber die KI kannst dir halt in 2 DIN-A4 Seiten einmal aufdröseln und das wird ziemlich gut sein. Ich habe selber darüber geschrieben, die ganzen anderen Karrieremagazine schreiben darüber, das ist alles im Internet zu finden. Das ist ja nicht geschützt vor der KI. Das heißt, wenn du ChatGPT da fragst, das wird dir garantiert einen guten Weg skizzieren.
Würdest du empfehlen, dass man gleich mit dem ersten Tag seines Berufslebens sich in LinkedIn, Xing, gibt es ja sehr viele Plattformen, Profil anlegt? Und hat man wirklich einen Nachteil, wenn man das nicht macht? Es gibt ja genug, die sagen, hey, so ist es gar nicht meins, ich möchte mich da nicht so exposen. Es geht niemandem was an, wo ich arbeite. Da leidet sicherlich der Netzwerkgedanke. Oder würdest du sagen, es macht eigentlich erst nach der Ausbildung Sinn? Also, hast du da eine Einschätzung?
Ich würde von Tag 1 bei LinkedIn mir ein Profil anlegen. Also, ich finde jetzt LinkedIn auch tatsächlich das einzige Berufsnetzwerk, was man noch braucht. Aber das testet das einfach nochmal für euch. Dann vernetzt du dich halt mit deinen Leuten aus, vielleicht aus der Schule, aus dem Studium, mit deinen Kollegen, vielleicht mit Leuten, die du zwischendrin kennengelernt hast im Bewerbungsprozess. Ja, vielleicht auch nochmal so zu gucken, wie sind die Bewertungen vom Unternehmen? Fände ich auch nochmal wichtig. Also Kununu sich anzugucken, Glassdoor. Kann auch die KI fragen. Mama KI, was gibt's über, was wird über das Unternehmen geschrieben? Also ich sehe das jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn, der ist halt jetzt eingestiegen und da siehst du halt, wie gut die mit den Leuten umgehen und wie fair die da sind, ne? Und du hast es aber auch gemerkt, dass bei anderen Unternehmen, da waren dann zum Beispiel so Sachen, wo ich denk so, das war so ein Verhalten, wo ich denk, ja gut, dass er da nicht eingestiegen ist.
Zum Abschluss noch die 2 wichtigsten Fragen. Was erwarten ArbeitgeberInnen eigentlich von jungen Menschen? Und was solltet ihr über das Arbeitsleben wissen, bevor ihr anfangt? Henrik, du kennst ja beide Seiten. Und Ute, du hilfst Menschen dabei, langfristig zu planen.
Heute würde ich sagen, ich hätte schon gerne gewusst, wie tickt das Management so, ne? Also, was ist denen wichtig, ne? Oder eben auch nicht. Also, wie es in Unternehmen aussieht. Ich habe ja auch Praktika gemacht und durch meine Ausbildung so. Also, ich war jetzt nicht völlig unbeleckt. Also, da ist natürlich dann heutzutage Kununu schon durchaus ein bisschen hilfreich, um sich zumindest mal so einen ersten Eindruck zu verschaffen.
Ich würde so ein bisschen empfehlen, immer mal wieder, so vielleicht nicht jedes Jahr, aber alle 2 Jahre mal auch sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Vielleicht mal so in dieser klassischen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr oder wann auch immer. Und einfach mal so ein paar Tage so ein bisschen mal so eine Selbstreflexion machen, mal zu gucken, wie geht's mir gerade, passt das für mich, was stelle ich mir so vor, wie es sich entwickeln soll, was könnten für Sachen sein, die in der nächsten Zeit passieren, ne? Irgendwann kommt vielleicht Familienplanung oder will ich nochmal ins Ausland gehen, will ich mich vielleicht selbstständig machen. Das ist nicht so schlecht, sich das immer mal wieder so zu fragen, um dann vielleicht auch die richtigen Entscheidungen dann zu treffen.
So, das waren jetzt jede Menge Infos und ich kann mir vorstellen, dass dir gerade der Kopf schwirrt. Aber keine Panik, niemand erwartet von dir, dass du vom ersten Tag an alles weißt. Lass mich dir mal die wichtigsten Lifehacks mitgeben, die dir den Start echt erleichtern werden. Das Allerwichtigste, Henrik hat es vorhin gesagt, behandle deinen Arbeitsvertrag wie einen wichtigen Mietvertrag. Es ist kein Liebesbrief, es ist ein juristisches Dokument. Nimm dir Zeit, lies es durch und frag auch mal deine Eltern oder Freunde, die eben schon länger arbeiten. Die haben schon mal einen Vertrag gesehen und können dir bestimmt dabei helfen, die merkwürdigen Formulierungen zu entschlüsseln. Genauso wichtig ist, dass du dich mental auf deine erste Gehaltsabrechnung vorbereitest. Stell dir vor, du gehst shoppen mit 100 Euro in der Tasche, aber an der Kasse merkst du, dass von allem, was du kaufst, noch Steuern abgehen. Genauso ist das mit deinem Gehalt. Als Single zahlst du Steuerklasse 1. Das bedeutet relativ hohe Abzüge, aber dafür kriegst du oft was zurück bei der Steuererklärung. Was viele unterschätzen, leg dir vom ersten Tag an ein Karriereprofil an. Das kann auf Xing sein, das kann auf LinkedIn sein oder auf jeder anderen Karriereplattform. Das ist wie ein digitales Notizbuch für deine Karriere. Du vernetzt dich mit deinen KommilitonInnen, KollegInnen und siehst, wo alle landen. Und irgendwann, wenn du wechseln willst, hast du schon ein Netzwerk aufgebaut, statt bei Null anzufangen. Außerdem ist es deutlich persönlicher, als einfach E-Mail-Adressen auszutauschen. Noch ein echter Geheimtipp. Nutze KI-Tools für deine Karriereplanung. Wenn du beispielsweise davon träumst, Anwältin zu werden, frag doch mal ChatGPT oder jede andere KI, skizziere mir den Weg dahin. Du bekommst eine ziemlich gute Roadmap auf 2 Seiten, die normalerweise in Karriereratgebern versteckt ist. Und zu guter Letzt, mach alle 2 Jahre mal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wie in der Freundschaft auch. Setz dich zwischen Weihnachten und Neujahr hin und frag dich, passt das noch zu mir? Will ich die nächsten 2 Jahre so weitermachen? Es ist völlig normal, wenn sich deine Vorstellungen mit der Zeit verändern. Oder du prüfst einfach, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Wir versichern unser Auto, unser Motorrad, unsere Elektronikgegenstände, aber eben nicht unsere wichtigste Ressource, uns selbst. Wenn unsere Arbeitskraft wegfällt, wenn ein Gehalt wegfällt, hat man einen ganz deutlichen Einschnitt in seine Lebensqualität, unabhängig von den gesundheitlichen oder mentalen Schäden, die man eventuell aus einem Unfall oder einem Ereignis rausträgt. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich zu informieren. Und dann mit allen Informationen in der Hand könnt ihr euch dafür oder dagegen entscheiden. Schau einfach mal bei ERGO vorbei. Die haben spezielle Tarife für BerufseinsteigerInnen. Das war's für heute von Lifehacks. Wenn du Fragen hast oder eigene Erfahrungen teilen willst, schreib sie gerne in die Kommentare. Und falls du jemanden kennst, der gerade seinen ersten Job anfängt, teil diese Folge gern mit ihm oder ihr. Bis zum nächsten Mal. Und denk dran, jeder fängt mal klein an, auch die, die heute ganz oben stehen.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.